Herzlich willkommen beim IT@DB Podcast. Hier erhältst du exklusive Einblicke in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Andreas Hamprecht, CIO und CDO der DB Regio in Frankfurt kennen. Wir reden heute über die IT im Regionalverkehr und wie Andreas die Mitarbeiteranzahl in seinem Bereich fast verdreifacht hat. Wofür er so eine große IT-Mannschaft braucht, erklärt er euch anhand drei sehr spannender Use Cases. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann darf ich heute recht herzlich am Berliner Hauptbahnhof willkommen heißen Andreas Hamprecht, den CIO von der DB Regio. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo.
Freut mich heute, dass wir inzwischen das dritte CIO-Interview auf unserem IT@DB-Podcast starten können. Und würde dich nochmal bitten, Andreas, erstmal den Zuhörern dich kurz vorzustellen, wer du bist, was du in der Rolle des CIOs alles für Aufgaben hast und wie du in die IT gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ich bin Andreas Hamprecht, bin seit 19 Jahren schon bei der Deutschen Bahn, habe hier 4 große Assignments gehabt, bei Station und Service, im Konzern, beim Fernverkehr und jetzt seit knapp 3 Jahren bei DB Regio. Bei DB Regio habe ich zunächst die Geschäftsentwicklung gemacht und habe dann nach einem Jahr zusätzlich die CIO-Funktion mit übernommen, zunächst mal interimistisch, um quasi aus der Rolle des Entwicklers, den CIO-Bereich neu aufzustellen. Ja, und jetzt zum Beginn des Jahres 2020 ist daraus ein festes Assignment geworden. Das heißt, bin jetzt sozusagen dann auch offiziell zum CIO beauftragt. Genau, wie bin ich dazu gekommen? Also wie kommt man als Bauingenieur zu IT? In meiner Vita würde ich eher sagen, die IT ist zu mir gekommen. Hat angefangen damit, das liegt schon lange zurück, mein Vater als Physiker immer irgendwie mit der neuesten IT-Technologie gespielt hat, was irgendwie in den 80er Jahren natürlich irgendwie Sharp Computer und bessere Taschenrechner gewesen ist. Da war es cool, wenn man Maschinensprache beherrscht hat, weil man dann einfach sehr viel schnellere Spiele programmieren konnte. Er hatte den Ehrgeiz, mir Maschinensprache beizubringen. War also leidlich erfolgreich, aber da habe ich sozusagen Hardcore die Bits and Bytes gelernt.
Okay.
Dann später im Bauingenieurstudium hatte ich meinen Professor für Bauinformatik irgendwie auf mich aufmerksam machen können, der mir auch dann daraufhin eine drittmittelfinanzierte Forschungsstelle angeboten hat im auch Bereich Bauinformatik. Also auch da schon mal eine IT-Berührung. Dann lange Zeit irgendwie nicht so intensiv, aber in der Rolle als Geschäftsentwickler bei Station und Service, das liegt jetzt erst irgendwie roundabout 10 Jahre zurück, sind zunehmend IT-Projekte bei mir angelandet. Wir hatten damals die klassische Situation, dass zwischen der IT-Organisation und dem Fachbereich, so dass das Spannungsfeld, wer führt eigentlich die IT-Projekte, mal mehr, mal weniger gut aufgelöst werden konnte und eigentlich die IT so in ihrer Aufstellung, wie sie damals war, auch eher mit der ganzen Legacy und dem Betrieb beschäftigt war, sodass die Innovationen dort nicht so richtig intensiv anlanden konnten. Und dann hat mein damaliger Chef, der André Zeug, entschieden, dass die großen IT-Projekte, die einen innovativen Charakter haben, zunächst mal in der Geschäftsentwicklung so weit anentwickelt werden, bis sie fliegen können. Ne? Prominentes Beispiel dafür ist Iris Plus, ja, unser neues Reiseninformations-Backend, was aktuell in Rollout geht. Bin ich, obwohl ich da jetzt 2,5 Jahre raus bin, immer noch irgendwie stolz drauf, wenn ich sehe, dass das Thema jetzt in die Fläche kommt und dass wir es da auch geschafft haben, wirklich im Make-Verfahren ein riesiges IT-Projekt über mehrere Jahre erfolgreich als Deutsche Bahn und als Station und Service hinzubekommen. Genau, dieses Beispiel so ein bisschen war für mich dann auch die Blaupause, um zu sagen, als Geschäftsentwickler Regio, wenn man heute irgendwie das Business weiterentwickelt, dann führt das automatisch in IT-Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist bei IT immer so viel Geld im Spiel, dass es irgendwie auch Sinn macht, diese sehr strategisch und geschäftsorientiert zu priorisieren. Deswegen habe ich da sehr stark die Symbiose aus Business Development und IT propagiert, ja, und habe deswegen auch mit einer gewissen Freude sozusagen diese Doppelfunktion jetzt über anderthalb Jahre gemacht.
Ja.
Der Fokus auf die künftige CIO-Rolle hat ein bisschen was damit zu tun, dass einfach die Zahl der Schnittstellen, die man bedienen muss im Konzern, wenn man CIO, ich bin jetzt zusätzlich auch noch CDO geworden und dann noch Geschäftsentwickler ist, das wären ein bisschen zu viele Eltern sozusagen. Und deswegen hat Jörg Sandfors jetzt dann doch auch mir angeboten, das wieder ein bisschen zu fokussieren auf eben im Wesentlichen die IT.
Okay, spannend. Also auf jeden Fall sehr umfangreicher Karriereweg, den du hingelegt hast. Jetzt ist auch, sag ich mal, so ein bisschen der Link zu einer unserer vorherigen Folgen, wo wir über Station und Service, über Iris Plus mit den Jörg Richards gesprochen haben, der dieses Single Point of Truth Backend dort aufgebaut haben. Und das hast du quasi damals schon mit auf den Weg gebracht.
Ja, ich meine, natürlich haben das Leute auf den Weg gebracht, die einfach von IT tatsächlich dann auch noch um einiges mehr verstehen, als ich das tue. Ja, aber ich habe das sozusagen als, ich habe dafür mitgeholfen, den Weg zu bereiten, die große Dotierung hinzubekommen, der Firma zu sagen, was sie davon hat, ja, und auch ein Stück weit das rational zu argumentieren, warum man auch da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen kann, weil sozusagen dahinter auch ein Stück weit Business Case und vor allen Dingen Qualitätszug steht.
Mhm, absolut. Und die Neuerstellung des IT-Bereiches war, sag ich mal, so deine Aufgabe, die du vor anderthalb Jahren mit übernommen hast bei der DB Regio. Was heißt denn Neuaufstellung in dem Kontext? Wo habt ihr gestanden vor anderthalb Jahren? Wo steht ihr heute?
Also DB Regio vollzieht strategisch einen sehr, sehr grundlegenden Wandel. Und der ganze Markt, Schienenpersonennahverkehr, Ausschreibung, vollzieht auch einen gewissen Wandel. Ganz kurz im Zeitraffer, wir kommen von einer Historie, wo wir vor gut 20 Jahren 100% Marktanteil hatten und wo quasi mit dem Ziel, die Dominanz von DB Regio und damit auch die hohen Überrenditen, die bei DB Regio verdient wurden, abzustellen, mit dem Ziel wurde ja quasi Liberalisierung eingeführt. Deswegen haben wir jetzt 20 Jahre sozusagen Häuserkampf und Rückwärtskampf hinter uns, wo wir versucht haben, so viel wie es geht, Marktanteil zu verteidigen, wo aber natürlich die Aufgabenträger- und Auftraggeberseite schon auch immer ein Stück weit ein virales Interesse hatte, zu sagen, wenn es geht, nicht die Region nehmen, ne? Weil sozusagen Dual-Vendor oder Multiple-Vendor-Strategie und so weiter. Immerhin haben wir in diesem Kampf nach wie vor roundabout 70% Marktanteil. Das ist also durchaus mehr als die Telekom jetzt im Festnetz oder die Bundespost DHL sozusagen im Briefpostgeschäft heute hat, sind wir auch gewissermaßen stolz drauf. Und alle unsere großen Verträge sind jetzt einmal ausgeschrieben und durch. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile von unserem Vertragsportfolio komplett wettbewerblich aufgestellt. Und wer so ein bisschen den letzten Fahrplanwechsel verfolgt hat, da gab es 8 große Inbetriebnahmen von DB Regio und ich glaube ungefähr auch 8 oder 9 von Wettbewerbern. DB Regio hat jede Inbetriebnahme fehlerfrei hinbekommen, also an Tag 1 sozusagen nach der Ausschreibung in Quality gefahren und alle Züge waren da, alle Triebfahrzeugführer waren da. Sollte man eigentlich meinen, ist selbstverständlich, ist aber definitiv nicht der Fall, ist ein harter Kampf. Und alle Wettbewerber haben es nicht gehabt. Das hat sozusagen dafür geführt, dass an vielen Stellen DB Regio doch mittlerweile auch in der Wahrnehmung der Aufgabenträger so ein bisschen vom bösen Monopolisten langsam auch wieder zu dem, der es einfach halt auch mit der größten Erfahrung irgendwie kann und große komplexe Systeme kann. So. Yeah. Warum sage ich das so ausführlich? In der Zeit, wo wir im Rückwärtskampf gewesen sind, haben wir versucht, Overhead-Kosten, wo es nur ging, runterzustrippen und damit auch sehr, sehr kostenorientiert auf die IT geschaut. Und haben damit auch den zentralen CIO-Bereich extrem ausgedünnt. Ja, als ich das angetroffen habe, waren da 20 Planstellen. 20 Planstellen für eine Firma mit 9 Milliarden Jahresumsatz ist in der IT einfach, kann man nichts bewegen. Da kann man irgendwie rudimentärst den Status Quo irgendwie verwalten.
Ich glaube, dreistellig wäre da eher angemessen.
Ja, so, ich bin ja sozusagen Konzernsoldat und bin angetreten mit einem Vorschlag, das bohren wir jetzt mal auf 70 auf. Ja. Davon habe ich jetzt 2/3 freigegeben bekommen und bin erstmal handlungsfähig. Ja? Okay. Also wir bohren jetzt sozusagen auf knapp 60 auf, was immerhin eine Verdreifachung ist gegenüber dem, was wir angetreten haben. So, das machen wir ja nicht zum Selbstzweck, weil wir irgendwie so viele Leute haben wollen, sondern weil es natürlich auch darum geht, wie steuert man eigentlich ein Volumen von roundabout 100 bis 140 Millionen pro Jahr auf der Ausgabenseite sind und ist es nicht unter Umständen betriebswirtschaftlich qualitativ viel sinnvoller, natürlich auf der Steuerungsseite mehr Power drauf zu geben, damit die Effekte von diesem vielen Geld dann irgendwie auch wirksamer werden. Ja, und deswegen also haben wir nach 20 Jahren lang irgendwie sehr viel wegdelegiert und haben irgendwie alles idealerweise Konzernschwestern machen lassen.
Systel und Co. dann wahrscheinlich.
Systel, TR für die Reisendeninformation, Vendo für die Vertriebssysteme, den Fernverkehr, der hat wesentliche Systeme wie ISTP zum Beispiel gemanagt, obwohl wir die Hauptnutzer sind. Und das dreht sich jetzt so langsam, dass wir sagen, also wir müssen eigentlich viel mehr Konzeptions- und Entwicklungspower aufbauen, wir müssen viel stärker ins Anforderungsmanagement reingehen, die nächste Generation von IT auf einer ganz anderen architektonischen Basis mit einem sehr, sehr hohen Bezug zu unseren Wertschöpfungsprozesse neu aufbauen. Ja.
Ja.
Das ist eine Jahrzehnteaufgabe, aber irgendwann muss man halt mal anfangen sozusagen. Nicht? Und die Neuaufstellung plus die strategische Priorisierung des Budgets, das sind mal so die ersten beiden großen Schritte, die dafür notwendig sind.
Und die 60 Stellen, verteilen die sich ausschließlich auf Frankfurt oder wie seid ihr in Deutschland aufgestellt insgesamt?
Ja, also wir haben natürlich schon unseren Schwerpunkt in Frankfurt am Main, weil ja. dort unsere internen Kunden angesiedelt sind, die Fachbereiche und die auch, ich sag mal, sonstige Schnittstellen zu DB-Vertrieb, zu den Konzern-CIO-Funktionen und zu DB Systel. Trotzdem haben wir auch Außenstellen, nenne ich das ganz gerne, in München, Hamburg und Berlin. Ja? Und wir haben ja auch jetzt aktuell durchaus Vakanzen in Berlin ausgeschrieben, wobei sich da schon auch als kleine Herausforderung zeigt, also wer mit Arbeitsort Berlin zu uns kommt, der muss schon auch mindestens an 2 bis 3 Tagen die Woche reisen, ja, zum ja. Projekt, was dann meistens dann Frankfurt ist. Ja. Und das muss einfach den Leuten klar sein. Also wir können sozusagen den Arbeitsort Berlin anbieten, wir können auch den Arbeitsort München oder Hamburg anbieten, aber in jedem Fall heißt das irgendwie, wer nicht in Frankfurt sein Arbeitsort hat, der ist dann an mehreren Tagen die Woche auf Achse.
Gut, aber dafür haben wir dementsprechend unsere Dienstwagen, die weißen Züge oder die roten Züge.
Genau.
Wo man dann ganz gut pendeln kann zwischen den Städten. Ich habe die Erfahrung bisher gemacht, dass wenn die Gesellschaften im Konzern ihre eigene IT betreiben, das dann meistens eher auf Product-Owner-Seite ist. Also dass die operative Umsetzung, der Ops-Bereich oder Development-Bereich dann meistens zum Beispiel bei einer DB Systel ist oder halt irgendwo anders. Die 60 Stellen bei euch, sind das dann eher, sag ich mal, Projektmanagement, Product-Owner-Stellen oder was treibt euch gerade um?
Genau, also das ist zumindest mal im nächsten Schritt ganz deutlich überwiegend so, dass wir sozusagen tatsächlich Managementstellen, IT-Management, Product-Owner-Stellen haben. Wir haben uns jetzt relativ, also in der Aufbauorganisation sehr klassisch aufgestellt. Wir haben also den Bereich, ich sag mal, strategisches IT-Management mit Governance, IT-Sicherheit und Enterprise Architecture Management gebildet. Dann haben wir zweitens so einen großen, ich sag mal, Plan and Build-Bereich, das IT-Projekt- und Portfolio-Management, wo wir uns schwerpunktmäßig mit Anforderungsmanagement, IT-Projektmanagement und dem Begleiten von Vergaben beschäftigen. Mhm. Das ist ja beim Schienenpersonennahverkehr die Besonderheit, dass wir unsere Verkehrsverträge in Vergaben gewinnen und in den Vergaben halt dann jeweils auch natürlich ein Angebot zum Thema IT mitgelegt werden muss. Das heißt, das begleiten wir und dann begleiten wir da auch noch rudimentär, beziehungsweise so gut es in der Aufstellung geht, auch die Inbetriebnahmen, also sozusagen die Systeme dann tatsächlich, wenn die Verkehrsverträge anlaufen, zum Laufen zu bringen. Und dann haben wir als eine dritte große Säule das ganze Thema Anwendungs- und Architekturmanagement, also im Prinzip die Run-IT zu managen. Und dann haben wir noch eine vierte Säule, das ist im Moment als Projekt organisiert, OneSource. Da bauen wir unseren Data Lake mit den ersten drei großen Use Cases auf.
Okay. Darf man da schon drüber reden, was für Use Cases dahinter stehen? Oder?
Ja, die sind also zumindest mal konzernintern kommuniziert und bekannt. Wir haben einen Fahrzeugeinsatzbericht, da geht es um Energiesparen. Ja, wir haben sozusagen, also kann man sich so vorstellen, wenn man im Auto mit Navi fährt, man hätte jetzt sozusagen eine energieoptimierte Fahranweisung. Manche ja. Autos haben das ja, dass sie einem sagen, so, du verbrauchst jetzt gerade irgendwie so und so viel und wenn du ein bisschen den Weg fährst, dann verbrauchst du weniger und ja. wenn du jetzt nicht ganz so viel Gas gibst und früher rollen lässt und so weiter, kannst du auch weniger verbrauchen.
Lassen vor dem Rollwerk, vielleicht ein bisschen beschleunigen, okay.
Und so ein System spezifisch für Triebfahrzeugführer, das steckt dahinter, dass man, ich meine, wir fahren sind ja immer die gleichen Strecken, dann spürt er sozusagen das Zuggewicht, der kennt die Behängung,
ja.
der weiß das Profil, der weiß aber auch sozusagen, bin ich tendenziell schon knapp dran und muss ein bisschen mehr Gas geben oder habe ich noch Luft im Fahrplan und dementsprechend kriegt dann der Triebfahrzeugführer früher oder später den Hinweis, das Ganze rollen lassen. Und das Ganze eben unter dem Thema, natürlich ist Pünktlichkeit sozusagen Top-Priorität, aber sofort danach dann das Thema Energiesparen, sodass sich sozusagen die Fahrkurve unter energieoptimalen Bedingungen erreichen kann. Das ist so einer der Use Cases.
Super spannend, ein schönes Beispiel, wie IT, sag ich mal, in ganz, ganz operative Bereiche des Bahnverkehrs dann Einzug erhält.
Definitiv, ja. Und wie wir auch sozusagen, genau wieder der Punkt, da gucken wir jetzt nicht kostenorientiert auf die IT, natürlich gucken wir auch über die Kosten, aber da haben wir vor allem einen ganz großen Hebel, weil Energie ist einfach natürlich ein ganz, ganz großer Punkt bei uns in der Gewinn- und Verlustrechnung.
Ja, und das ist natürlich auch ein gewisses Potenzial der Skalierung dahinter. Klar, man muss erstmal solche Systeme entwickeln und die Leute dafür einstellen, aber wenn man dann hochrechnet, auf wie viele Züge DB Regio draußen hat, was da an auch Einsparungspotenzial da ist, wird das sicherlich eine positive Rechnung mit den IT-Kosten sein.
Das ist definitiv so, ja.
Und zu den anderen beiden Use Cases, kannst du da auch schon was sagen, oder?
Ja, wir haben ansonsten erste Anwendungen zum Thema Predictive und Condition-Based Maintenance unterwegs. Das ist ja auch sozusagen in der Konzernstrategie, in der Digitalisierung ein durchaus top priorisiertes Thema. Auch das vielleicht ganz kurz erklärt. Instandhaltung von Zügen funktioniert bisher regelwerksbasiert nach bestimmten Fristen. Also ja. Kennt man auch wieder vom Auto, wenn die Inspektion fällt, meistens nach einer bestimmten Laufleistung und einer bestimmten zeitlichen Frist an. Und wenn man es jetzt schafft, durch ein gezieltes Beobachten von bestimmten Kenngrößen die Instandhaltungsintervalle zu spreizen, das ist, glaube ich, auch ziemlich einleuchtend, dann schafft man irgendwie einen Riesenkosteneffekt, ja, ja. Und entlastet die Werkstätten und ist sozusagen aber auch in der Qualität besser, weil wenn ich teilweise zu weit gespreizte Fristen habe und durch mein Monitoring sozusagen erkenne, hier ist eigentlich eine Instandhaltung notwendig, obwohl die Frist noch gar nicht da ist. Ja, dann vermeide ich einen Ausfall. Also auch das ist ein großer Vorteil. Mhm. Und das Ganze geht natürlich nur mit einer Sensorik und mit sehr viel Daten. Ja, Datenhaltung, Datenanalyse, um dann daraus nach und nach dann algorithmisch Handlungsmuster abzuleiten.
Okay. Und nutzt ihr für solche Projekte dann ausschließlich Daten, die euch selbst gehören bei der DB Regio? Oder sag ich mal, fängt man auch an, zwischen den einzelnen Data Lakes im Konzern kleine Flüsse zu bauen?
Also bisher noch nicht. Wir sind ja sozusagen wirklich im Gründungsmodus unterwegs, konzernweit. Natürlich sind wir konzeptionell sehr intensiv vernetzt, dass wir über den Datenkatalog und über bestimmte Data Governance Spielregeln sozusagen uns im Konzern gerade verabreden, wie wir das eigentlich handhaben wollen und wie die langfristige Vision auch einer vernetzten Seenplatte aussehen wird. Trotzdem muss der erste Schritt auch irgendwie getan werden. Und der erste Schritt wird typischerweise erstmal auch in der Nähe des Home-Turfs gestartet. Ja? Mhm. Sodass wir jetzt erstmal sehr fokussiert auf unsere Use-Cases, die regiobezogen sind, agieren und flankierend dazu quasi das große Bild im Konzern im Blick haben, damit wir dann nachher auch kompatibel sind und auf ein großes Ganzes einzahlen können.
Okay. Dazu braucht ihr natürlich auch dann neue Kollegen und Kolleginnen im Bereich. Ich denke mal, sicherlich auch viel IT-Requirements Engineering, erstmal überhaupt die Anforderungen aufzunehmen an die jeweiligen Systeme und die jeweiligen Projekte, die gemacht werden müssen, die Projektmanager dafür an Bord zu holen. Aber auch IT-Sicherheit, hast du, glaube ich, gesagt, spielt eine große Rolle bei euch. Wo steht ihr da? Wen sucht ihr da derzeit?
Genau, also wir sind beim Projekt OneSource, was die Seite Data Engineering anbelangt, sind wir tatsächlich im Moment gerade auf Sollstärke. Ja, also da haben wir tatsächlich erfreulich gute Resonanz und auch gute Leute an Bord holen können. Das kann natürlich durchaus sein, dass wir da auch, sobald wir uns die nächsten Use Cases greifen, sobald das Ganze größer gezogen wird, dass wir da auch wieder an den Markt treten werden. Aber akute Vakanzen haben wir gerade in den Segmenten, also den ganzen Plan-and-Build-Bereich, sage ich jetzt mal. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir Requirement-Manager oder Anforderungsmanager einstellen wollen, die in der Lage sind, sozusagen sich das sehr intensiv mit den Geschäftsvorgängen zu beschäftigen und das sozusagen in eine Tieranforderung zu übersetzen. Mhm. So die eine Gruppe, da haben wir auch mehrere Vakanzen, auch auf verschiedenen Senioritätsleveln derzeit offen. Zweite große Gruppe sind IT-Projektmanager, also sozusagen unsere Schnittstelle zu den Suppliern, also DB Systel oder auch externe Supplier. Und dritter Punkt, du sprachst IT-Sicherheit an. Da suchen wir vor allen Dingen jetzt zunehmend Leute, die sich im Bereich der OT-Sicherheit, also Operational Technology, auskennen. Das ist so, oder sich da einarbeiten. Ja. Das ist ein riesengroßes Feld, was auch erst so nach und nach jetzt in den Blick der gesamten Community rückt. Und da werden wir im Konzern noch eine ganze Menge Aufbauarbeit leisten müssen. Und speziell für Regio heißt es halt, irgendwie zu gucken, wo gibt es sozusagen physische Schnittstellen, die mehr Zugang zu den IT-Systemen verschaffen und wie muss ich die sichern, damit mir nicht sozusagen Fremdeinwirkungen da irgendwelche Manipulationen vornehmen oder Daten absaugen können.
Ich denke, damit dann so Themen wie BSI-Grundschutz, ISO 27000er-Familie, also in dem IT-Zertifizierungsbereich wichtig sein als Background-Informationen an Wissen, was die Leute mitbringen. Ansonsten Operation Technology. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was da für euch dahinter steckt?
Ja, also in der Tat ist die wirklich die große Schwierigkeit. Also man findet entweder sozusagen Leute, die sich mit der Fahrzeugtechnik auskennen, oder man findet Leute, die in IT gut zu Hause sind. Du hast gerade schon die Stichworte genannt. Ja. Und wir sind auch kritisches Geschäftsfeld. Das heißt, wir sind also auch gegenüber dem BSI dann sozusagen zertifiziert oder gemonitort. Wir brauchen Leute, die sozusagen beides können. Ja, also idealerweise sozusagen jemand, der von der Fahrzeugindustrie Lust hat, mal auf Seite des Betreibers zu wechseln, der quasi einen IT-Background mitbringt, aber eben sehr gut auch die technologischen Schnittstellen erkennt. Ja, das ist ja so das Idealprofil. Oder jemand, der gerne auch von der Hochschule kommt, dann eben aus dem Bereich Fahrzeugtechnik mit einem großen IT-Schwerpunkt.
Ja. Und könntest du dir auch das Szenario vorstellen, dass jemand aus dem IT-Security-Bereich mit Erfahrung kommt und sagt, ich habe jetzt Bock auf Fahrzeugtechnik?
Immer. Also ich sag mal, immer in diesen Verschneidungsbereichen muss man sich von einer Seite einarbeiten. Ja. Ich habe das ja selber auch durchaus in meiner Vita hin und wieder mal gemacht. Das funktioniert natürlich auch. Ja. Wir haben sehr gute Expertise im Bereich der Fahrzeugtechnik. Das heißt, wenn wir sozusagen jemanden haben, der IT-Sicherheit mitbringt und der Lust hat, unsere Fahrzeugwelt kennenzulernen und sich da auch schneller einarbeitet, ist das auch ein wunderbar geeignetes Profil. Ja.
Okay, super. Und das dann auch alles übergreifend Berlin oder Frankfurt möglich?
Genau, also wie eingangs gesagt, ne, die meisten Schlachten werden in Frankfurt geschlagen. Das heißt, wer in Berlin einen Arbeitsort wünscht, kann das gerne so haben, müsste halt dann mehrmals die Woche oder an mehreren Tagen die Woche in Frankfurt auch vor Ort sein.
Genau, Train Office haben wir ja auch. Berlin-Frankfurt ist, glaube ich, die Internetverbindung immer ganz gut. Da kann man auch schon mal das ein oder andere sicherlich aus dem Zug erledigen.
Absolut, ich nutze das ja selber regelmäßig. Ich bin auch Brandenburg-Frankfurt-Pendler und habe da sozusagen am Anfang und am Ende der Woche jeweils 5 Stunden einer sehr ungestörten Arbeitszeit, die ich meistens nutze, wenn nicht gerade das Bordbistro verlockender ist und sozusagen zum Wochenende einläutet.
Okay, super. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rekapitulieren, vor anderthalb Jahren mit 20 Leuten angefangen, jetzt so ungefähr verdreifacht. Wo steht ihr in 1 bis 2 Jahren? Was ist dein Ziel für die DB-Region und deren IT?
Ja, also in 1 bis 2 Jahren werden wir voll besetzt sein, werden auch mit dem Regio-Vorstand nochmal uns deutlich verständigt haben, ob sozusagen die jetzigen 60 oder noch die von mir ursprünglich vorgeschlagenen 70 plus sozusagen das Ende der Fahnenstange sind. Wir werden eine sehr klare Roadmap haben über sowohl die Themen Digitalisierung als auch IT-Development. Und ich sag mal, da unterscheide ich jetzt gar nicht so sehr qua Rolle, aber auch qua Gegenstand. Das ist fließend, aber es ist gut, beides auf dem Schirm zu haben, weil ich sag mal, ein Digitalisierungs-Roadmap führt automatisch auch in eine IT-Development-Roadmap rein. Also die wird sehr klar sein. Wir werden sehr viel Transparenz haben zum Thema, was können wir uns leisten und wie steuern wir zwischen, ich sag mal, Run-IT-Kosten und dann wie viel schaffen wir Freiraum für Innovation und auch teilweise vielleicht disruptive Veränderungen. Wir werden beim Thema Data Lake im Minimum die 3 Top-Use-Cases installiert haben, inklusive der dahinterliegenden Qualität in den Quellsystemen, Klärung von Rollen, Data Ownership, Data Steward etc. pp. Wir werden aber, so schätze ich es ein, das passiert jetzt schon, dass das Thema Data Lake und OneSource unglaublich viel Pull auslöst nach weiteren Use Cases. Ja, deswegen gehe ich im Moment davon aus, dass wir das innerhalb von 2 Jahren nochmal deutlich aufbohren werden, um damit mehr Geschwindigkeit, schneller Reichweite und großen Scope zu bekommen. Wir haben ja innerhalb der Deutschen Bahn generell viele Schwierigkeiten mit Datenqualität und mit heterogenen Quellsystemen. Ja, und das ist eine enorm große Aufräumarbeit, die da eigentlich im Stillen im Hintergrund stattfindet, die aber zwingend notwendig ist, damit wir sozusagen Potenziale der Digitalisierung vernünftig und zu tragbaren Kosten irgendwie nutzen können. Ja. Und deswegen glaube ich, sind jetzt mal die ersten 3 Use Cases von OneSource sind mal unsere Speerspitze, mit der wir zeigen, wie es geht. Und dann werden da ganz viele sozusagen Nachahmer oder also möchte ich auch gerne haben, Effekte ausgelöst werden, dann werden wir das aufbohren.
Wahnsinn, also spannende Perspektive, die dahinter steht, auch von der Vision und natürlich dann Potenzial der Zusammenarbeit im Bahnkonzern, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an DB Cargo, die ja auch mit ihrem Data Lake für das Projekt ETA, Estimated Time Arrival, an Lösungen arbeiten, um auch dann die Prognose von Ankünften von Zügen besser vorhersagen zu können. Etwas andere Herausforderung als bei Regio. Die Personenzüge haben natürlich Vorrang vor dem Güterverkehr. Da lässt man die Züge natürlich dann eher ab und zu mal stehen, damit die Fahrgäste dann ans Ziel ankommen. Klingt ja nach einer sehr guten Zeit, bei der man bei euch einsteigen kann. Die Wiese ist also noch relativ grün, auch wenn schon viel da ist. Und wo man Netze, sei es im Projektmanagement, sei es im Requirements Engineering oder auch IT-Sicherheit, dort ganz aktiv mit anpacken kann, das gestalten kann, die IT-Landschaft.
Das ist definitiv so. Ja, das ist definitiv so. Und also, obwohl wir uns enorm viel vorgenommen haben, ist das, glaube ich, auch noch mitnichten das Ende der Fahnenstange. Ja. So ähnlich wie das Projekt Iris Plus, wo wir auch tatsächlich tief ins Make reingegangen sind, kann ich mir vorstellen, dass wir in bestimmten kritischen Geschäftsprozess nahen IT-Solutions unter Umständen auch noch einen Schritt weiter gehen werden und sozusagen nicht nur Requirement Management und Projektmanagement machen, sondern dass wir tatsächlich da auch in die Eigenfertigung gehen werden. To be seen, to be defined und so weiter. Aber also wir wollten nur sagen, die Wiese, ja, die ist relativ grün und die Perspektiven sind großartig. Ja? Für alle, die Lust drauf haben, sozusagen beim Thema Modernisierung des Nahverkehrs mitzumachen, ist sozusagen die IT von DB Regio ein absolut spannendes, großes Betätigungsfeld.
Mhm. Andreas, neben der Karrierepage von der Deutschen Bahn, wenn man zu den Stellen bei euch noch freie Fragen hat, kann man dich online irgendwie kontaktieren oder wer ist der richtige Ansprechpartner?
Ja klar, also gerne mich direkt ansprechen, andreas.hamprecht@deutschebahn.com. Und ansonsten gut bin ich auf LinkedIn zu finden und über die CIO-Page im DB Planet, die ist übrigens auch eine, die relativ viele Klicks hat und gut geliked ist, also im Konzernweit sogar. Das heißt, über diese Kontaktwege jederzeit gerne. Ansonsten natürlich auch gerne die Leitungskollegen Steffen Frankel, Martin Pürz, Christoph Hübner und Tanja Schlesinger sind da die Ansprechpartner für die vier Abteilungen, die wir haben, beziehungsweise das Projekt One Source. Und alle freuen sich auf jeden Fall, wenn interessierter Nachwuchs oder Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, sich dort melden.
Dann packe ich die Links gerne in die Shownotes rein. Dann an der Stelle darf ich schon mal sagen, vielen Dank für deine Zeit und den Einblick bei der DB Regio und den IT-Bereich. Ich wünsche dir in der Doppelrolle CIO und CDO auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Bin gespannt, wo ihr dann in ein, zwei Jahren stehen werdet, ob die vorgenommenen Ziele dann erreicht werden, aber davon können wir ausgehen und hoffen euch dann aus dem Personalbereich dann dementsprechend mit den richtigen neuen Kollegen unterstützen zu können.
Definitiv. Und wo du es sagst, zum Abschluss natürlich, also die HR-Organisation von der Deutschen Bahn, für jeden, der schon ein paar Jährchen dabei ist, kann das, glaube ich, deutlich unterstreichen, hat sich gigantisch weiterentwickelt. Also es mal mit der Aufstellung ist sozusagen auch die einzige Chance, überhaupt diesen großen Hub hinzukriegen. Und ich meine, die Hälfte des Weges ist geschafft. Also wir haben schon ungefähr 50% der Vakanzen jetzt besetzen können, 50 sind noch offen und wir haben absolut viel Spaß an der Zusammenarbeit mit unserem HR-Bereich.
Vielen Dank.
Insofern auch da von der Seite ganz herzlichen Dank, gutes Gelingen und auch eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Wenn auch du die Modernisierung des Nahverkehrs mit Hilfe von IT vorantreiben willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den IT-Security-Expert, Operational Technology in Frankfurt am Main. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Andreas hast, findest du ihn auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Xing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.